Essen, Trinken, Reden. Heute bei mir zu Gast Herr Ingenieur Kirnbauer. Für mich ein besonderer Gast, ein Klient von mir, der meine Praxis aufgesucht hat mit seinen jungen 88 Jahren. Und ich finde, dass dieser Herr sehr viel zu erzählen hat. Und deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind, Herr Ingenieur. Hallo.
Also ich möchte zu der Jugend sagen, es ist also etwas, das lange zurückliegt. Und als ich viel rede, halte ich eher für einen Nachteil als für einen Vorteil.
Aber wir haben schon gut gegessen jetzt.
Wir haben sehr gut ausgezeichnet gegessen.
Ja. Wir wollten das davor machen, dass wir gestärkt in das Gespräch eintauchen. Und da fangen wir auch gleich an. Herr Kirnbauer, Sie sind bei mir gelandet aufgrund einer Empfehlung Ihrer Psychotherapeutin.
Richtig.
Wollen Sie dazu selbst vielleicht was sagen?
Ja, also ich habe mit ihr gesprochen, dass ich mich nicht wohlfühle, aber in verschiedensten Richtungen, unter anderem auch, dass ich einen übermäßigen Süßhunger habe und dass ich den gern loswerden möchte. Mhm. Und da wurden sie mir vermittelt.
Und so sitzen wir jetzt da.
Genau.
Und bei der Psychotherapeutin, für die Hörerinnen und Hörer nicht uninteressant, sind Sie ja deswegen, weil Sie eine Ehefrau haben, die Erika, die seit circa 2 Jahren nicht mehr bei Ihnen lebt, weil sie Demenz hat. Ja. Und das macht Ihnen natürlich auch zu schaffen.
Natürlich.
Da haben Sie sich Abhilfe geholt und das finde ich wirklich großartig. Ja. Das hilft Ihnen auch.
Das hilft mir, ja. Denn diese Krankheit also ist ganz etwas Schreckliches. Sie kommt nur, sie ist so unerbittlich, wissen Sie. Es gibt also zum Beispiel im Bergbau gibt es eine Maschine, die heißt Backenbrecher. Mhm. Das sind wirklich 2 Backen und da können Sie so einen Kubikmeter großen Stein hineinwerfen, der macht nur Klick. Mhm. Und in einer Minute liegt unten nur mehr Schotter. Und so kommt man diese Krankheit vor. Mhm. Es gibt kein Zurück, es ist ein permanentes Schlechterwerden, Schlechterwerden. Und Sie sehen, wie ein Mensch verfällt und das ist entsetzlich.
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
Heuer im November werden es 65 Jahre.
Wahnsinn. Wie nennt man dann ein 65-jähriges Jubiläum?
Keine Ahnung.
Ist es dann die Eiserne oder die?
Nein, die Eiserne ist schon lange vorbei.
Ist schon lange vorbei.
Ich weiß nicht, wie es heißt.
Weil Goldene haben schon längst erledigt.
Goldene waren wir noch fest unterwegs.
Ja.
Nein, also das. Wir kennen uns über 70 Jahre.
Wahnsinn, das ist großartig. Ja, ist dann natürlich auch traurig, wenn das so sich entwickelt, dass sich die Frau dann an viele Dinge nicht mehr erinnert. Aber Sie haben ein großes Erinnerungsvermögen, was Sie mir schon erzählt haben. Das finde ich sehr spannend.
Ja. Ich erzähle nur das, woran ich mich erinnere.
Aber das sind gute Geschichten und wichtige Geschichten. Ich finde das so wertvoll, wenn man mit Menschen sich unterhalten kann, die schon so viel Lebenserfahrung haben. Und das haben Sie auf jeden Fall. Das bringen Sie mit.
Ja, also ich empfinde es nicht so, aber es ist eben eine Zeit gewesen, die vergangen ist und in der man gelebt hat und die man heute, ich auch, natürlich vollkommen anders betrachte wie damals. Mhm. Es war damals genauso, das Leben genauso selbstverständlich, wie es heute selbstverständlich ist.
Ja? Nur es waren andere Umstände.
Nur es war etwas vollkommen anderes.
Ne? Genau, genau. Bevor wir auf diese Zeit zu sprechen kommen, auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs, zurück noch zu Ihrem Essverhalten. Sie haben Süßhunger und Heißhungerattacken haben Sie mehr oder weniger gehabt. Sie sind jetzt auf eigene Füße gestellt im Haushalt. Sie kochen sich selbst, aber sie lassen sich auch helfen mit Essen auf Rädern und so weiter. Sie sind wirklich sehr, sehr eigenständig. Das muss man schon auch mal erwähnen. Das ist schon großartig, dass Sie das so bewerkstelligen nach so langer Zeit.
Ich empfinde das nicht so. Nicht? Also ich bin ein Auslaufmodell, vergesse wahnsinnig viel, werde furchtbar botschert und langsam. Und ich arbeite zwar den ganzen Tag dahin, aber wenn ich mir am Abend nachdenke, was hast du heute gemacht, muss ich sagen, nichts.
Ja, ich glaube, Sie sind da sehr selbstkritisch. Wir haben schon zuvor darüber gesprochen, dass die Produktivität Ihnen scheinbar auch ein bisschen fehlt.
Ja,
aber Sie sind trotzdem eine sehr wichtige Person für Ihre Familie. Aber Sie wollen nicht so in Watte gepackt werden,
richtig,
haben Sie mir gesagt.
Richtig.
Wie kann man sich das vorstellen? Die sind alle so lieb und nett zu Ihnen.
Ja, ja. Und also hilfsbereit. Also ich kann mich weder über die Familie noch über irgendwen, den ich begegne, beklagen.
Mhm.
Ja, das existiert nicht. Ne? Aber es wird alles in liebevoller Form vorgetragen. und man verlangt nichts mehr von mir. Ne? Mhm. Währenddem ich früher natürlich für die Familie sehr, sehr viele Sachen gemacht habe, ne? Das will man heute nicht mehr, dass ich es mache.
Ne? Man traut ihnen nicht zu oder man will sie einfach schonen und will sie ihnen nicht zumuten?
So, beides. Mhm. Und ich muss sagen, also Dinge, die ich gemacht habe, bei uns auch im Haushalt, da stehe ich manchmal davor und denke mir, das habe ich gemacht, aber wie ich es gemacht habe, keine Ahnung mehr. Also das geht alles den Bach hinunter.
Was machen Sie denn jetzt in Ihrem Haushalt? Waschen Sie sich die Wäsche selber?
Ja, Wäsche wasche ich selber. Ich koche also Samstag, Sonntag selbst. Das Essen auf Rädern ist übergeblieben, wie meine Frau noch im Haus war. Mhm. Denn sie ist ja vorher schon 3-4 Jahre schwer, also in die Demenz
eingeschränkter gewesen.
Und da musste ich eigentlich alles machen. Und da haben wir damals Essen auf Rädern begonnen, weil es sehr hilfreich war. Und das habe ich einfach weiterlaufen lassen.
Aber Sie haben keine Putzfrau? Oder?
Ich habe, es kommt alle 14 Tage kommt eine Frau zu mir, die dann die grobe Arbeit macht. Aber an sich
versuchen. Aber Sie tun mal abstauben auch.
Ja, und so. Das machen Sie nicht, auch. Ja. Irgendwo Dreck liegt, nicht, dann auch weg. Nicht? Und Geschirr abwaschen und so weiter, ist selbstverständlich. Eventuell auch Fenster putzen, wenn es sein muss, solange es durchschimmert.
Das ist nicht Ihre Leidenschaft, das Fenster. Meine auch nicht. Das gehen wir gerne ab. Ja. Das heißt, Sie sind ein toller Hausmann.
Ich habe auch früher sehr gern gekocht. Die Kinder waren da nicht so sonderlich begeistert, weil ich einfach zu viel Gewürze verwendet habe und so weiter. Das mache ich halt längst nicht mehr. Und wenn ich für mich koche, ist es so, egal was ich anfange, am Ende ist in irgendeiner Form ein Eintopf.
Mit alles zusammengemischt.
Geschmacklich gut.
Na, das ist ja die Hauptsache, dass es dann schmeckt. Ja. Sie sind doch noch ein leidenschaftlicher Autofahrer. Das ist auch toll.
Sagen wir so, es stört mich das Autofahren überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ich fühle mich sicher im Auto, was natürlich kritisch ist, denn man überschätzt sich selbst sehr leicht. Aber Autofahren ist zurzeit kein Problem für mich.
Und wir haben schon vorher beim Essen darüber geplaudert, ich habe Sie gefragt, ob Sie das sinnvoll fänden, wenn man ab einem gewissen Alter, zum Beispiel ab 60 oder 70, so Überprüfungen machen lässt, ob man noch tatsächlich gute Reaktionen hat, fahrtauglich ist. Und das würden Sie sofort unterschreiben und Sie machen nicht. Sogar selbstständig.
Ich mache das mit Touring Club.
Ja.
Touring Club, der macht einmal im Jahr so ein Vortraining für Leute über 65, glaube ich, machen sie es. Und das erstens einmal sagen die ja schon vorher, ne? Wir wünschen ihnen nie, dass sie in diese Situationen kommen, die sie da bei uns erleben. Ne? Das ist also wirklich das Schlimmste, was es gibt. Ne? Erstens einmal, wie beherrscht man das? Und zweitens, wie beherrschen es die anderen, die in dem Kurs sind?
Ja.
Und das finde ich also sehr wichtig, dass man da also irgendwie sich selbst einteilen kann. Ne? Das ist dann auch noch ein Computertest, ne? Also in Bezug auf Erkennen von Situationen und so weiter.
Aber das finde ich toll, dass man das schon auch, dass sie das in Anspruch nehmen dass sie das machen. Das ist sehr vernünftig.
Nein, das finde ich sehr wichtig. Und wie gesagt, wenn heute jemand fachlicher sagt, sie machen es was anderes, aber lassen Sie das Auto stehen, würde ich es stehen lassen.
Jetzt sind Sie auch beruflich bedingt sehr, sehr viel mit dem Auto gefahren und auch privat, Urlaubsreise und so weiter. Und die Entwicklung der Autos ist ja sehr rasant vorangeschritten. Ja. Wie sehen Sie das jetzt schon allein von normalem Auto auf ein, von keinem Schaltauto mehr, sondern ein, wie nennt man das, Automatik. Und jetzt sind die Elektroautos. Ja. Wie beobachten Sie das? Oder würden Sie sich gerne auch ein Elektroauto zulegen?
Ich glaube, dass die Elektroautos nicht diesen verdienen, dass sie als Umweltschutz gelten. Und zwar nicht, weil sie elektrisch fahren, sondern über die Batterien.
Ja, klar.
Die Batterien, die verwenden teuerste, seltenste Rohstoffe, die unter Sklavenarbeit, was da durch Afrika oder sonstige hergebracht werden und die dann eigentlich weg sind. Ja. Und das Entsorgen von so einer Batterie, da war jetzt einmal irgendwo ein Fall, wo einer einen Unfall gehabt hat und die Batterie musste entsorgt werden, da mussten Leute aus Amerika kommen, die das entsorgt
Wahnsinn,
haben.
Ja.
Also das muss man sich vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das Elektroauto in der Form Zukunft hat. Vielleicht ein Elektroauto, wo der Strom selbst erzeugt wird, zum Beispiel
Sonne, gell?
Durch Sonne, ja, also durch, genau. Mit Wasserstoff. Mhm. Hat, ne? Mhm. Und es ist interessant, den Wasserstoff hat man vor ungefähr 30 Jahren, hat die EU Wasserstoffprojekte nicht mehr unterstützt, weil es zu teuer war. Mhm. Und jetzt ist die große Hoffnung wieder am Wasserstoff.
Ja, ja. Mhm.
Und da ist ja etwas, wir haben ja eben eine unermessliche Energie, das ist die Sonne.
Mhm.
Und wenn man das jetzt vernünftig kombiniert, ich mache mit Sonne Strom und mit diesem Strom mache ich Wasserstoff, und dann ist das ganz was anderes. Ja? Mhm. Denn die steht unermesslich zur Verfügung.
Ja. Die Umwelt ist ein ganz großes Thema. Das war in Ihrer Kindheit nicht so. Viele Kinder heutzutage werden damit schon groß, dass wir uns so große Sorgen machen um unseren Planeten.
Ja.
Die Sorgen in Ihrer Kindheit waren andere.
Richtig.
Das waren ganz andere.
Das waren andere Sorgen.
Sie sind 33 geboren.
Ja.
Sie waren 6-jährig, als der Krieg begonnen hat, der Zweite Weltkrieg. An was können Sie sich da, was war die erste Zeit mit 6 Jahren, die erste Erinnerung an die Kriegsgeschichte, an was können Sie sich da erinnern?
Na, das erste war ja einmal, dass ich im Spätsommer 39 eingeschrieben wurde in die Schule, und mit meiner Mutter war ich dort bei der Anmeldung, und da waren die Klassenzimmer alle voll mit Stockbetten. Und ich habe mich sehr gefürchtet, dass wenn man da krank wird, wird man dann dort hineingelegt und kommt nicht nach Hause. Das war noch, muss vor Kriegsbeginn gewesen sein, weil der Krieg hat am 1. September begonnen und die Einschreibung war irgendwann im August.
Ja.
Das heißt, das war damals schon vorbereitet, nicht als Lazarett, weil in einem Stockbett kann er kein Lazarett machen, sondern für Genesende scheinbar.
Mhm.
Und das war also ein großer Schrecken für mich.
Ne? Mhm. Aber die Schule, die hat normal begonnen, weil der Krieg jetzt bei uns angekommen ist. Ja,
nein, das,
ja.
Mhm. Im Gegenteil, ne, das war ja diese Feldzüge in Polen, der Feldzug gegen Frankreich, also und die Benelux-Staaten und so weiter, das waren ja...
Das war alles noch weit weg.
Weit weg,
ja.
Und natürlich war man begeistert, weil ja ununterbrochen die Sondermeldungen gekommen sind, die siegreiche deutsche Armee und es war ja ein vollkommen anders geführter Krieg als wie der Erste Weltkrieg. Ne? Also, und es war natürlich etwas, schwerpunktmäßig für Deutschland, aber für Österreich natürlich auch, der Revanche-Gedanke.
Mhm.
Ja? Der Erste Weltkrieg verloren, die zwei Länder, also vor allem Österreich, zertrümmert. Jetzt hat es Österreich gar nicht mehr gegeben, das war jetzt ein Teil von Deutschland. Und das soll wieder Bedeutung gewinnen. Was Ähnliches hat dann in Amerika drüben der Ding gemacht, wie der Carsten, der Schauspieler, der dann Präsident war.
Der Reagan?
Der Reagan. Mhm. Der Reagan hat ja denen auch, der furchtbar unter Minderwertigkeitskomplex das Land gelitten hat, hat denen wieder gesagt, Amerika ist bedeutend und war sehr erfolgreich damit. Und so war das damals auch.
Ja, ja. Ja, wir haben auch über das gesprochen, wie sehr der Hitler tatsächlich ein Held war oder wie er sich dargestellt hat.
Unbedingt.
Es gab Arbeitslosigkeit, war groß, Hungersnot war da. Und dann kam jemand, der gesagt hat, alles wird gut.
Ja.
Und das hat sie natürlich beeindruckt, auch schon als junger Bursch.
Auch, ja. Und wenn man heute weiß, dass der Autobahnbau, der ja, also Millionen Menschen, also denn damals war ja die Handarbeit noch ganz groß, gebraucht hat. Wenn man heute weiß, dass das schon Voraussetzungen waren, die deutsche Armee schnell in Deutschland in irgendwelche Richtungen zu bringen, sieht man das heute mit anderen Augen.
Natürlich.
Aber damals war natürlich der Autobahnbau, wow.
Und
natürlich die Industrie ist angelaufen und. Und bei uns in Österreich dasselbe. Ne? Das waren auf einmal, war Vollbeschäftigung da, in allen möglichen Gebieten. Dass gleichzeitig die österreichische Nationalbank, das Gold der österreichischen Nationalbank nach Berlin gegangen ist, hat einen Laien nicht weder interessiert,
ja,
noch wie das wussten. Und
na klar, man hat quasi das gesehen, was man sehen wollte und was man auch gespürt hat, dieses alles wird im Moment gut.
Ja.
Aber wie war dann danach, also da war natürlich viel dazwischen und das ist natürlich alles sehr interessant und spannend, aber letzten Endes haben wir auch schon darüber gesprochen, was war danach, als man draufgekommen ist, dass man jemanden angehimmelt hat, der eigentlich wirklich Furchtbares und eigentlich nicht in Worten Ausdrückbares gemacht hat.
Naja, das war lang nach dem Krieg.
Ja.
Also das war nicht während dem Krieg. Es war
während des Krieges deswegen nicht, weil man so gefangen war in dem Rausch des Guten.
Und das ja toll bearbeitet worden ist. Es war zum Beispiel, es hat Kabarets gegeben. Die durften also Witze machen über das NS-System, über einen Göring, über irgendwem. Ja.
Das wurde sogar runtergespielt oder sogar man hat es lächerlich. Nein, nein. Oder?
Es mussten alle diese Sachen, diese ganzen Texte und so weiter, mussten erst von der Gestapo gesichtet werden. Und man hat das absichtlich gelassen, vor allem wie dann die Bomben gekommen sind, absichtlich gelassen, dass man, na, die trauen sich was, die Künstler, ne? Dass sie das sagen. Das war, also für die war das vollkommen ungefährlich, weil das waren genehmigte Texte.
Ja, klar. Ja, und dann, wie gesagt, dann irgendwann war nach dem Krieg.
Dann war also der Krieg vorbei. Und dann war dieses für uns Kinder, also ich war damals 12 Jahre alt, dieses auf einmal, der Hitler ist nicht mehr. Ja? Das war also ein erschreckend. Nicht? Also es hat keinen Sinn mehr, dass es den nicht mehr gibt.
Nicht? Wahnsinn, wie sehr Sie da schon als Kind oder Jugendliche dann schon beeinflusst waren,
ja,
dass
alle.
Sie da...
Nein, nicht nur ich.
Also, meine ich, alle. Alle.
Nein, wir
dass
waren
man,
alle.
Dass man den so das war, verherrlicht
das war,
hat.
Das war ja. Durchorganisiert, also unwahrscheinlich durchorganisiert. Und wir wollten ja zum Beispiel die Enge zwischen Bad Ischl und Gäusern mit einer selbstgebauten Kanone gegen die Amerikaner verteidigen. Ne? Das hat damit geendet, ne, dass man meine Mutter, mir und meinen Onkel jeweils Ohrfeigen gegeben hat. Und damit, aber das, die Kanone ist gebaut worden und sie ist aber nicht zum Einsatz gekommen.
Warst du, dass die Kinder den Hitler teilweise mehr verehrt haben als die Eltern, weil die Kinder das nicht so mitbekommen haben und die Eltern schon gewisse Dinge gewusst haben, weil die Kinder geschont haben?
Das kann ich natürlich nicht, weil ich ja selber Kind war, nicht sagen. Es war bei uns so, es wurde zum Beispiel nie über Juden geschimpft. Ne? Also die Juden waren irgendwo tabu. Es wurde über das Großkapital, wenn ich so gehört habe, also nicht die Mutter, aber der Vater gesprochen hat, nicht das Geld schafft die Werte, die Arbeit schafft die Werte. Ne? Also solche Sachen, das ist gewesen. Aber die Juden, wir haben also nie ein böses Wort in der Familie über Juden gehört. Wobei aber schon irgendwo die Juden suspekt
vermittelt wurden.
Weil aber nicht aus der Familie
aus. Nein, von außen.
Von außen her.
Von dieser Geschichte.
Also vermittelt wurde. Ne?
Ja.
Das war schon. Ne? Und da gibt es ja diese eine nette Geschichte, auf die ich mich nicht erinnern kann. Irgendeine alte Dame hat einen Hund gehabt, das war so ein Binnsprudeldackel. Und ich habe gefragt, was ist denn das für eine Rasse? Und sie ist rot geworden und hat gesagt, na weißt du, na ja, und ja. Und ich habe gesagt, ja, gut. Ja? Also es war da schon, ne? Das
na,
irgendwo
ist
im Hintergrund.
Ne? Ja, ja, ja.
Ich kann mich nicht erinnern, aber es wurde mir immer wieder erzählt, dass das damals so war.
Ja, ne? Aber wie war es Aufwachen dann tatsächlich, wie Sie draufgekommen sind? Ja.
Ganz, ganz schlimm. Also das war aber bei mir erst, also wie gesagt, 12 Jahre war der Krieg aus, so mit 16 Jahren, wie ich dann langsam draufgekommen bin, was da los war, wie entsetzlich das war, wie furchtbar das war. Und das also war ganz schrecklich für mich. Das hat ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert. Und dann war zum Beispiel Folgendes. Ich bin dann zu einer Buchgemeinschaft geworben worden. Konnte nächtelang nicht schlafen. Ich bin bei einer Organisation.
Aha.
Also so hat das...
Angst, dass ich wieder wo dazugehöre, wo ich dann nicht weiß, was das ist.
Richtig, ja.
Okay,
ne? Also das war... Also so gravierend war das.
Ja,
ne? Wobei dann auch sehr, sehr geholfen hat. Es war damals, da wurde in Frankreich, wurde Algerien, ne?
Ja.
Algerien wurde, hat de Gaulle hat Algerien also in die Selbstständigkeit entlassen und in Algerien waren französische Fallschirmjäger, Spezialtruppen. Ne? Und die haben gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und es hat ein Krieg dort begonnen. Und dieser Krieg ist ganz fürchterlich geführt worden.
Ja.
Es war sogar, ich habe mir mal erzählen lassen, dass sogar in Köln Kämpfe gewesen sind zwischen rivalisierenden Truppen oder Gruppen für Algerien. Und da hat einer dieser Leute von den Algeriern gesagt, ja, also sie sind darum so erfolgreich, weil sie ihre Leute psychologisch testen. Und einen potenziellen Mörder bilden sie zum Mörder aus und einen potenziellen Fälscher zum Fälscher und. Und die erfüllen ihre Aufgabe ganz großartig. Und das ist damals gerade in diese Zeit hineingeflossen, wie ich, um Gottes Willen, das das ist möglich. Ja?
Ja, ja.
Und das war ja bei uns auch möglich, nur haben wir es nicht mitgekriegt, wie wir da hinerzogen worden sind.
Haben Sie dann auch sowas wie ein schlechtes Gewissen bekommen? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man draufkommt, dass der Mensch, den man so verherrlicht hat, dann sowas Abscheuliches gemacht hat? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, was passiert da?
Wissen Sie, dass ich das heute meine Gefühle nicht mehr weiß, ob ich die verdrängt habe, nicht? Aber dass das also ganz entsetzlich war, ist mir dann eben bewusst gewesen. Und ich vor allem dann später habe ich ja bemerkt, als Kind, der Führer spricht, der ist mir zum Radio hin und hat begeistert gehört. Und wenn ich dann 20 Jahre später wieder Hitler reden gehört habe im Original, ja, um Gottes Willen, das ist ja nicht zum Anhören. Ja. Aber es hat eben jede Zeit ihre Rattenfänger und die sind in ihrer Zeit erfolgreich.
Ja. Die gibt es tatsächlich immer wiederkehrend. Ja.
Die gibt es immer.
Kann man fast nicht glauben, dass dann die Leute sich so beeinflussen lassen. Aber es ist ja jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade aktuell leben, mit Corona, ist es auch so, dass sich da Lager bilden und wo die einen komplett in eine andere Richtung anfangen zu denken, die nicht für einen, wie ich jetzt zum Beispiel, nicht erklärbar ist. Ja? Diese teilweise Leugner von Corona und so weiter. Also das ist wirklich eine komische Zeit, wo man aber jetzt vielleicht noch besser, nicht verstehen, aber zumindest jetzt erkennt, wie das damals sein konnte. Ja, ja? Das ist wirklich
Nein, es war eben diese gigantische Aufbruchstimmung, weil ja 20 Jahre lang Ende Erster Weltkrieg bis...
Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Aufbruchstimmung, meine ich jetzt.
Ja, ja. Eben... es ja nur Not und Elend gegeben hat. Und wir in Österreich, wir tun ja so, wie wenn wir ewig schon Demokraten wären. Die Demokratie ist bei uns wirklich gekommen erst nach 1945. Denn auch die Schuschnigg-Ära war ja eine Diktatur. Nur auf einem anderen Gebiet. Nicht? Aber hat genauso ihre Anhaltelager gehabt. Nicht? Und das, was dann vielleicht geholfen hat, es waren ja diese schrecklichen Kämpfe zwischen Sozialisten und den Schwarzen. Und die dann eingesperrt worden sind und gemeinsam im Gefängnis, im KZ gesessen sind und gesagt, mein Gott, was waren wir für Idioten, dass wir, wie wir uns da benommen haben. Und die, die lebend herausgekommen sind, die haben dann unwahrscheinlich tolle Arbeit geleistet für Österreich. Und das war also großartig, ne?
Wiedergutmachung.
Wieder, nämlich organisatorisch. Und es ist ja so, das Problem ja immer wieder, der Tyrannenmord. Was bringt der Tyrannenmord? Ein Tyrann soll möglichst umgebracht werden, noch bevor er Tyrann ist. Denn das Erste, was er macht, er tut alle fähigen Leute weg. Ne? Entweder wenn es umbraucht oder sie verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo er weg ist, entsteht ein riesiges Vakuum. Und in dieses Vakuum strömt alles Mögliche und Unmögliche hinein. Ja. Und die Gefahr, dass ein neuer Tyrann entsteht, ist sehr, sehr groß. Und wie gesagt, man konnte sich da eben nicht vorstellen, dass diese Führung, dass die auf einmal weg ist.
Verstehe. Also nachdem der Krieg zu Ende war, war ja eine extreme Aufbruchstimmung. Ja. Das haben Sie so beschrieben, das ist wirklich so richtig so, wir wollen jetzt alle miteinander anpacken und es wird jetzt alles besser nach dem Wahnsinn, geht es jetzt bergauf.
Es war überhaupt, glaube ich, kein Rückblick auf den Wahnsinn, sondern es war, und jetzt machen wir.
Jetzt wird alles besser.
Jetzt wird nicht einmal alles besser, das muss gemacht werden.
Ja, okay.
Und das war also ein Fall, die Firma, in die ich dann später eingetreten bin, die war ja total zerbombt. Ja. Es war niemand da, keine Führungskräfte, nichts. Und die Arbeiter, die es gegeben hat, die bis zum Krieg dort gearbeitet haben, sind gekommen und haben 6 Monate lang die Trümmer weggeräumt, ohne dass sie wussten, ob je diese Firma wieder entstehen wird. Keinen Gehalt, nichts bekommen. Nicht? Und dann sind die Leute wieder getröpfelt, ne? Betriebsleiter, Direktoren und so weiter. Und dann hat es wieder angefangen zu bauen, zu aufbauen. Also diese blinde Zuversicht.
Ja, genau, ja, positive Gedanken. Optimismus war da. Jetzt ist es so, dass im Zweiten Weltkrieg Direkt war ja wahrscheinlich schon das Essen dann irgendwann knapp, aber auch nach Kriegsende kam dann der Hunger. Sie haben ja so Erinnerungen aufgeschrieben, die Sie mir gegeben haben, zur Vorbereitung auch, die wirklich ganz spannend teilweise auch waren. Und da haben Sie das beschrieben, dass Sie dann tatsächlich viel Hunger hatten nach dem Krieg.
Ja. Und das war dann auch, also allerdings 20 Jahre später, die große Aha. Weil es war für mich immer, bis zum 8. Mai hat es keinen Hunger gegeben. Mhm. Man hat nicht ins Haus und Haus gelebt, aber es war immer genug zu essen da. Mhm. Ab dem 8. Mai war Schluss. Das haben sie ja doch gut gemacht, die Nazis. Mhm. Und dann hat viele Jahre später, mein älterer Sohn sich gekauft, die Gerichtsprotokolle vom ersten Nürnberger Prozess. Mhm. Das sind, ich weiß nicht, 16 oder 18 oder 20 Bände. Mhm. Ich habe davon nur den ersten und den letzten gelesen. Erste Urteil, also Begründung der Anklagen, zweite dann das Urteil, die Urteile. Und da war etwas, und das hat mich erschüttert, wir haben darum keinen Hunger gehabt, weil die Ukraine und Polen den Leuten einfach das Essen weggenommen worden ist und das ist zu uns gekommen und das haben wir gegessen. Und das war aufgrund dieser Protokolle, war das den Alliierten klar und die Verteidiger bzw. die Angeklagten haben gesagt, ja, so war es. Mhm. Und das war also ganz erschütternd, dass da Millionen Menschen dafür gestorben sind, dass wir satt waren.
Ja, na, das ist ja heute immer noch so, oder? Es gibt heute, obwohl jetzt nicht so ein Krieg herrscht, immer noch, dass wir es auch in Afrika und so weiter, da wird für uns angebaut etc. Es ist eigentlich schier, aber das scheint der Lauf der Zeit zu sein. Aber kommen wir zurück nach dem Krieg, der Hunger, da gibt es eine sehr interessante Anekdote, die Sie da beschrieben haben. Sie sind dann im Lazarett, waren Sie dann in der Küche und haben dort fürs Holz gesorgt, damit der Ofen ordentlich einheizt, Und irgendwann da wurde Gulasch gekocht und irgendwann waren Sie für die Gulaschsuppen zuständig und die wurde, glaube ich, mit Kaliumjodid noch versetzt, damit die Soldaten ruhig blieben. Und die haben es dann verdünnt, weil es ist übergangen, weil es so geschäumt hat. Und die Suppen ist öfters zurückgekommen.
Richtig, ja.
Weil es wahrscheinlich nicht gut war, weil es auch verdünnt war.
Freilich,
war nicht mehr aus. Und irgendwann war es mal so, dass wir Grießnockelsuppen haben.
Grießsuppen.
Oder Grießsuppen, genau. Ja. Und der Grieß, der war voller Motten und auch von diesen Spinnenweben, von den Motten total übers... Ja. Also wirklich... Und sie müssten mit 8 Mädchen, der Koch, der Chef war böse und hat gesagt, sie müssen die Motten da rausholen. Aber sie haben es nicht...
Aussieben,
mit ihren Kolleginnen. Ja. Und sie haben es nicht ausreichend geschafft, worauf sie den ganzen Grieß mit den Motten verarbeitet
Richtig,
haben.
Richtig, ja. Und von der Suppe ist nicht ein Tropfen zurückgekommen. Und wir waren also 4 oder 5 Buben, eben 12-jährig, und haben eigentlich ursprünglich den ganzen Tag Holz gehackt. Mhm, ja. Denn die Küche war riesig und das waren zwar alles Kriegsgefangene, aber die Amerikaner haben sich nicht gekümmert drum, die haben das unter deutscher Verwaltung gelassen. Mhm. Also es war auch der Spieß für uns zuständig und so. Und für dieses Arbeiten haben wir dann immer gekriegt eine Milchkanne voll Suppe. Mhm. Und mit der hat man sich die ganze Familie halbwegs also über Wasser halten können. Mhm. Ich weiß, also alle Augenblicke ist meine Mutter mal in der Ecke geflogen oder meine Großmutter. Einfach aus Schwäche, weil sie auch uns Kinder natürlich geschaut haben, dass wir was haben. Mhm. Da haben wir natürlich auch gehungert.
Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn eigentlich. Und wann wurde das dann besser mit dem Hunger? Wann hat sich das gebessert, dass mehr Nahrung zur Verfügung war?
Naja, das ist ganz langsam gekommen. Es war ja auch so, dadurch, dass ich eine Hilusdrüsengeschichte gehabt habe, durch die ganze Volksschulzeit hindurch, habe ich Sondermarken gehabt. Mhm. Und da habe ich Weißbrot bekommen, etwas, und Fett. Mhm. Ja. Und das hat auch geholfen natürlich, das haben wir alle miteinander gegessen. Und es ist dann besser geworden, Schulbeginn 45, sowas, ist es dann langsam besser geworden.
Okay. Da war dann einfach auch...
Da sind dann schon die Hilfen gekommen, die UNRWA-Pakete und diese Sachen.
Ja.
Da waren Dinge drinnen, die wir nicht gekannt haben, Schokolade und Trockenei und was der Teufel was alles.
Ne? Da haben Sie das erste Mal Schokolade gegessen?
Es hat mein Vater manchmal von wenn er auf Urlaub gekommen ist, die sogenannte Fliegerschokolade mitgebracht. Mhm. Das war also eine Hochkoffein oder was der Teufel was Schokolade. Das waren so runde Dosen, da konnten sie nicht schlafen, wenn sie die gegessen
haben.
Das war also für die Flieger, dass also Stunden und Stunden fliegen konnten, ohne müde zu werden. Mhm. Aber wir haben gewusst, was Schokolade ist. Mhm. Oder Bananen oder sonst irgendwas. Das war nichts.
Das hat man nicht gekannt.
Nein, hat man einfach nicht
gekannt. Wissen Sie noch, wann Sie die erste Banane gegessen haben?
Ich würde sagen, 48, 49, so ungefähr, oder vielleicht auch ein bisschen später. Ne?
Kann man sagen, die steht dann auch da als Symbol für, da hat dann der Import von exotischen Lebensmitteln ein bisschen begonnen.
Ja, es ist alles nicht so dramatisch gewesen. Es war dann so.
So Schritt für Schritt, so schleich hat sich das reingeschrieben.
Also es ist nicht, wie wir heute sprechen, also über Umweltschutz und so weiter, dieses euphorische, dieses theatralische fast, das war nicht. Mhm. Weil es hat alles gearbeitet und geschaut, dass das funktioniert.
Ja? Wann ist Ihnen das selber bewusst geworden, dass wir jetzt wirklich in einem Schlaraffenland leben, dass wir einen Überfluss an Lebensmitteln haben? Wann war da das Bewusstsein?
Auch das ist schleichend gekommen, wie würde ich sagen.
Wie Sie schon selber Kinder hatten?
Ja.
Oder schon davor?
Ja, selber Kinder, da war zum Beispiel eine Sache. Mein jüngerer Sohn, der ist jetzt also 60, der ist einmal gekommen und sagt, Papa, ich weiß nicht, was Hunger ist. Mhm. Dann sage ich, warum? Sagt er, wenn ich Hunger habe, gehe ich heim, mache den Eiskasten auf und nehme mir was raus. Mhm. Ja, sage ich, und? Ja, aber wenn in den Eiskasten nichts drinnen ist, weiß ich, morgen ist was drinnen. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Eiskasten heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat nichts drinnen ist. Mhm. Ich weiß nicht, was Hunger ist. Mhm. Und damals der 10-jährige Burgsack.
Sehr arg, ja. Mhm. Haben Sie da mit ihm ein Experiment gemacht und einmal vermittelt oder immer mal aushungern lassen?
Nein.
Und das war auch so, wenn man so in der Not gelebt hat, dann hat man natürlich, möchte man seinen Kindern das nicht zeigen, oder? Wollte man das schon verhindern, dass sie je in eine ähnliche Lage
natürlich,
kommen?
Natürlich, also das ursprüngliche Wunsch aller Eltern, den Kindern soll es immer besser gehen.
Besser gehen.
Mhm. Und was wollte ich jetzt sagen? Weg ist.
Das macht nichts. Ja. Vielleicht fällt es noch mal ein. Ich möchte gleich da noch beim Essen bleiben. Sie haben mir erzählt, rundherum waren viele Fleischhauereien.
Ja.
Und Sie sind da immer dabei gestanden mit Ihren Freunden und haben zugeschaut, wie der Fleischhauer da die Schweindeln geschlachtet
Schweindeln,
hat.
Schweindeln, Kälber, Stiere, alles.
Genau.
Ne? Wir waren Fachleute im Schach.
Und Sie haben einen Bruder damals gehabt, der war noch sehr jung und hat es sicher auch eben mitbekommen.
Ja.
Und da gibt es ja eine wirklich eigentlich lustige, aber dennoch ein bisschen spannende Geschichte. Ja. Wollen Sie die erzählen mit dem Bruder?
Also mein Bruder, der ist nur 3 Jahre alt geworden. Das heißt, das Ganze, das, was ich jetzt erzähle, da war er ungefähr 2,5 Jahre alt. Und der war ein Phlegmatiker in Person. Ja.
Mhm.
Wenn der sich verbrannt hat oder sich mal verbrannt und sagte, Großmutter, pass auf, Brille, dass du nicht verbrennst, hat er gesagt, haben wir schon. Ja. Und das war, also so war er.
Ja,
ne.
Ja.
Und da ist er mal in die Küche gekommen und hat aus der Lade vom Tisch ein großes Messer rausgenommen und einen Fleischschlegel. Und die Großmutter fragt ihn, Brille, was machst du damit? Und er hat gesagt, Schweindel abstechen und ist gegangen. Und sie ist ihm nachgegangen. Und draußen im Hof ist sein gleichaltriger Freund auf allen Vieren gekrochen und hat und den wollte er abstechen. Und das hätte er durchaus gekonnt.
Das war ihm zuzutrauen.
Ja, das war der. Und die Oma hat nur gesagt, du, den Luki, den darfst du nicht abstechen.
Wahnsinn.
Hat ihm das weggenommen und damit war das
Gott sei Dank hat die Oma reagiert und ist mitgegangen.
Na, der Bub wäre tot gewesen.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber es war halt eine lustige Geschichte, aber hätte wirklich böse ausgehen können. Ja. Die Kinder sind damals anders erzogen worden. Ich glaube, man war einfach konsequent oder die Kinder waren, wie soll ich das jetzt vermitteln? Ich habe selber Kinder, aber ich glaube, man hat die Kinder immer über die Maße geliebt, aber es war halt nicht so, wie man es jetzt macht, so übertrieben, und man hat halt, man ist auch ein bisschen rescher mit den Kindern umgegangen. Und da haben sie mir auch erzählt, beziehungsweise auch gelesen, in der Schule, da waren die Lehrer handiger, nicht alle, aber doch einige.
Aber wenn also einer, denn unser Fachlehrer war das, den haben wir Bongo genannt, das hat damals gegeben, so Schundhefteln, die waren so quadratisch 60 Seiten, Und das waren also deutsche Abenteurer, die die tollsten Sachen erlebt haben. Und mit ihnen war der Bongo, ein Neger, riesengroß und unwahrscheinlich stark.
Das ist politisch total unkorrekt, Neger zu sagen.
Richtig.
Aber, ein Schwarzer, ja.
Ein Schwarzer soll man auch nicht sagen.
Ne? Naja, ja.
Ein afrikanischer Mitbruder.
Ja.
Und der hat, das war das Inbegriff von Kraft. Mhm. Und dieser Fachlehrer war auch ein Riesenlakel, gutmütiger Mensch an sich. Ne? Aber wenn man zu lang segiert hat, ich sehe es noch heute, da hat er einen mit der Faust in den Popo geschlagen und der ist durch die halbe Klasse geflogen.
Mhm. Wahnsinn.
Und das hat man natürlich zu Hause nicht erzählt. Weil auch wenn er mal Ohrfeigen ausgeteilt hat, das hat man nicht gesagt, weil die Gefahr viel zu groß war, dass man zu Hause sofort wieder Ohrfeigen gekriegt hat. Mhm. Weil das Argument war, wie müsst ihr den segiert haben, dass er das gemacht hat?
Ja.
Also nicht so, wie das heute ist, dass da gleich ein Rechtsanwalt kommt und Gericht und was der Teufel was soll ist.
Ja, aber kann man sich gar nicht mehr heutzutage vorstellen. Mein Vater erzählt mir auch ab und an Geschichten von seiner Schulzeit, wo er sich im Winter anziehen musste mit allem, wie Anorak, Haube, Schal, musste sich zum eingeheizten Ofen stellen die ganze Schulzeit. Ja. Das ist heutzutage, wenn das ein Lehrer macht, der darf nie wieder unterrichten. Also es hat sich schon, auch Gott sei Dank, muss man sagen, gewandelt. Allerdings auch so weit schon gewandelt, dass der Lehrer teilweise schon auch an Respekt verliert, weil die Eltern oft die Lehrer nicht unterstützen, sondern eher auch noch gegen die Lehrer wettern. Ne? Sie haben jetzt schon Enkelkinder und Urenkelkinder. Das heißt, Sie bekommen das ja auch mit, was in Schulen aktuell der Fall ist. Wie reden Sie dann auch darüber mit den Enkelkindern oder geben Sie da auch Werte weiter?
Ich erzähle Ihnen von uns. Und zwar der Älteste, der wird jetzt 14 heuer im Herbst, geht in die vierte Gymnasium und ist unheimlich gescheit und eine Typen. Und die Mutter musste alle Augenblicke in die Schule, weil er also disziplinär einfach unmöglich war. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was war denn eigentlich noch? Na, er bringt die Klasse zum Lachen.
Ein Kasperl.
Und daraufhin habe ich nachgedacht über unsere Schulzeit, über meine Schulzeit. Also sein Urgroßvater und über die Schulzeit seines Großvaters. Mhm. Und da sind wir, auch wir waren so lustig. Mhm. Ja. Und da ist mir auf einmal aufgefallen, wie entsetzlich diese Lustigkeit ist. Mhm. Denn diese Lustigkeit macht man eigentlich nur bei schwachen Professoren. Mhm. Wenn ein Professor eine Persönlichkeit ist, dann gibt es das nicht. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, also, was ich selber, also zum Beispiel ein Professor von uns, der homosexuell war, der wollte sich an mich heranmachen und ich habe das also keinerweise irgendwie zur Kenntnis genommen und habe den richtig fertig gemacht. Das heißt, ich habe im Unterricht habe immer gesagt, Herr Lehrer, bitte. Alle anderen sind natürlich mit Professor angesprochen worden. Herr Lehrer, bitte das und Herr Lehrer, bitte das. Ich muss für den Mann entsetzlich gewesen sein. Die ganze Klasse hat gebrüllt vor Lachen. Er wurde dann 2 Jahre, nachdem wir von der Schule weg waren, ist dann einmal aufgeflogen, dass er homosexuell ist und er ist von der Schule weggekommen.
Aber was ja auch wirklich an der damaligen Zeit lag, weil heutzutage ist das einfach gar kein Thema mehr.
Naja, das war schon in Ordnung. Ne?
Ja.
Aber so habe ich den behandelt. Ne?
Aber warum haben Sie ihn so behandelt? Weil er einfach so Ihnen gegenüber unangenehm war?
Ja, und unsicher. Unsicher natürlich dann auch mal. Ne? Und da war ich der Große, der Starke. Ne? Und dann haben wir einen fantastischen Professor gehabt im Maschinenbau, der uns unwahrscheinlich viel aus der Praxis erzählt hat und wir haben wahnsinnig viel gelernt von ihm, der 2 Monate nach unserer Matura gestorben ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und der war, damals war es so, dass Schulausflüge natürlich mit den Professoren waren, also allein kein Schritt. Ne? Und wir waren abgesprochen, dass wir uns bei der Endstation vom 60er treffen und dann in den Wienerwald gehen. Ne? Und da waren mehrere Klassen, die sich dort getroffen haben, weg sind. Aber unser Herr Professor ist halt nicht gekommen. Ne? Der war immer ein bisschen spät dran. Und weiß nicht, 10 Minuten oder Viertelstunde, nachdem es ausgemacht war, habe ich gesagt, der Ausflug findet unter meiner Führung statt und wir sind durch den Wienerwald gezogen. Und ich habe dann irgendwo auf einer Hütte, weiß nicht mehr wo was, einen Professor, der ausgesprochen ein widerlicher Kerl war, die Klasse übergeben. Ne?
Sie haben ihm die Klasse übergeben.
Und wir sind dann mit ihm heimgegangen. Und unser Professor war fünf, sechs Minuten, nachdem wir weg waren, war er da und noch ein Mitschüler, der auch so spät dran war.
Okay.
Und die Klasse war weg. Mhm. Und jetzt stellen Sie sich vor, irgendeiner wäre gestolpert, hätte sie muss kochen, eine Schlange hätte angebissen oder
Wahnsinn.
Was. Na, Gerichtsverhandlung, höher geht es nicht mehr, von der Schule verwiesen und. Und der Professor, den wir übergeben haben, das war ein aussprochenes Ekel.
Mhm.
Der hat natürlich auch dann natürlich sofort nachgestochen da in diese Richtung.
Mhm,
ne? Also unvorstellbar, was man da angestellt hat.
Ne? Mhm, aber es ist gut gegangen.
Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Und mein älterer Sohn, die waren sportlich sehr durchtrainiert in ihrer Klasse. Und da war es zum Beispiel, da haben sie einen Professor gehabt, der eben auch nicht ganz sicher war. Die Klasse war ruhig, wie er hineingekommen ist. Und das Klassenzimmer war im ersten Stock. Und während dem Unterricht geht einer zum Fenster, macht das Fenster auf und springt hinaus.
Oh.
Keiner hat sich gerührt in der Klasse. Ne? Nach einiger Zeit kommt er bei der Tür wieder herein und setzt sich auf seinen Platz.
Oh.
Daraufhin steht der Nächste auf und springt raus.
Nein.
Die ganze Klasse ist rausgekommen. Still gesessen, ja? Der vorhin hat getobt, ja? Der Professor. Stellen Sie sich vor, irgendeinem wäre irgendwas
Wahnsinn.
Passiert. Der hätte also auch Gerichtsverhandlung, was der Teufel was wohl ist.
Aber hat er das nicht verhindern können?
Nein, er war ohnmächtig dem Gegenüber.
Wahnsinn.
Also das,
man hat schon früher Lehrer fertig gemacht,
naja,
das ist
freilich.
Nicht nur heute so. Ja.
Und das habe ich ihm alles erzählt.
Mhm.
Und ich glaube, das hat gewirkt. Er hat zumindest seit damals, musste die Mutter nimmer mehr ins Gymnasium kommen.
Ah, okay, verstehe.
Also ich kann mir vorstellen, dass das, und wie gesagt, wenn man einen anderen Professor gehabt, organische Chemie, der ist in der ersten Stunde, in der ersten Klasse hereingekommen, das war mucksmäuschenstill, und er ist in der letzten Stunde im fünften Jahrgang, also nach fünf Jahren hinausgegangen, das war mucksmäuschenstill. Das war einfach eine Persönlichkeit, wo man gar nicht gedacht hat daran, irgendetwas zu unternehmen. Also es sind immer die Schwachen gewesen, die da tyrannisiert werden.
Ja, und die es dann auch natürlich negativ zurückgeben,
ja,
die Lehrer.
Freilich.
Ja, logisch.
Ja, freilich,
das ist dann ein gegenseitiges Hin und Her. Ja, ja, das gab es zu meiner Zeit auch schon, solche Lehrer und solche. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der Ruf der Lehrer immer schlechter geworden ist in den letzten Jahren.
Ja.
Man sagt ihnen nach, sie arbeiten eh nicht viel, haben viel Ferien und so weiter, verdienen gutes Geld. Aber ich glaube tatsächlich, dass Lehrer es heutzutage doch auch wieder schwerer haben, als es
Na, und auch jetzt
noch vor einiger Zeit war.
Diese momentane Geschichte da mit der Pandemie. Dass sie da also für die Lehrer mindestens so schwer ist wie für die Schüler.
Mhm.
Und es ist ja etwas lustig, dass sich die Schüler sehnen, danach in die Schule zu gehen.
Ja, ist schön.
Vor ein Jahr, anderthalb Jahren gesagt, nie mehr in die Schule gehen oder sonst irgendwelche schöne Lieder gesungen haben. Ne? Und jetzt sehnen sie sich danach.
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sich alle Kinder danach sehnen, aber zumindest der Großteil.
Der Großteil,
ich glaube, es gibt schon Kinder, die da nicht ganz unglücklich sind über die Situation, aber ich denke mir, der Großteil freut sich wieder über einen normalen Schulalltag. Ja.
Und ich glaube, dass es heute, also das, was die Schüler da heute erleben, dass das ist keine verlorene Generation, das ist ein Blödsinn, sondern sie werden gefordert.
Ja.
Und das ist sehr, sehr gut für sie.
Ja.
Sie lernen auf einmal, wie kann ich mich behaupten? Natürlich fallen welche durch sie.
Aber das gibt es sonst immer.
Das gibt es immer.
Ja, das hat jetzt
und
damit
ich finde das sehr, sehr gut, denn ich denke zurück, wenn wir in der Firma Ferialpraktikanten gekriegt haben. Ja, das war schrecklich. Ja. Das waren solche unausgepackene, eitle Dinge, die überall angeeckt sind. Ne?
Mhm.
Und die wurden aber nicht von den Vorgesetzten irgendwie zurückgepfiffen, sondern die wurden von den Gleichgestellten fertig gemacht.
Mhm.
Und die haben dort also Komplexe gefangen, die, an denen sie dann jahrelang gearbeitet haben, dass sie es wegkriegen. Ne?
Mhm.
Was bei uns nicht war. Weil wir haben uns da also wirklich, es war eben eine andere Zeit, und wir waren eigentlich mit 12 Jahren erwachsen.
Mhm.
Denn wir haben mit 12 Jahren Arbeiten gemacht.
Na gut, es war rekriegt.
Wir haben praktisch die Arbeit von Erwachsenen gemacht.
Ja.
Aber nicht
dadurch. Sehr hartgesotten dadurch geworden.
Ja, freilich.
Einfach.
Und selbstständig, vollkommen selbstständig.
Ja, ja.
Und das war aber nicht wir ein paar Buben da in Oberösterreich,
sondern
das waren Millionen Zwölfjährige in Europa, die also da vollkommen anders aufgewachsen sind, ne? Und sehr, sehr früh sehr selbstständig waren.
Das tut man sich dann schwer, wenn man eben die heutige Jugend beobachtet und erkennt, dass die da einfach nicht so tough sind teilweise, dass sie so ein bisschen verweichlicht sind, wenn man das so schön sagen möchte. Da tun sie sich schwer, nehme ich an, weil sie so hart auch groß geworden sind.
Nein, also ich kämpfe immer dafür, wenn, also so vor 2-3 Jahren, oder sagen wir bevor das Ding, die heutige Jugend, die ist so eitel und so egoistisch. Und ich habe immer gesagt, das ist ein Zeichen, dass wir unverschämt reich sind und dass es jetzt fantastisch geht. Mhm. Sie müssen nicht. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich bin überzeugt, wenn heute ein Notfall kommt, sind die da, so wie wir damals da waren. Und das ist ja auch. Also wenn ich schaue, was heute, wenn ich irgendwo in einen Autobus einsteige, na, vor einem Jahr hätte sich keiner geschert um mich. Ne? Mhm. Ja, jetzt kriege ich sofort einen Platz und so. Von den so eitlen, egoistischen Menschen. Jugendlichen. Ja, ne? Und also, das, da tun wir ihnen Unrecht. Also die sind genauso.
Ja, ich würde auch sagen, und die Elternschaft ist jetzt in dieser Phase von Corona auch sehr gefordert, auch wahrscheinlich ruhig zu bleiben und nicht unbedingt voller Sorge zu sein, was die Kinder betrifft, dass da jetzt, weil sie die Schulzeit jetzt anders erleben, dass sie da vielleicht viel verlieren für ihre Zukunft, weil sie haben mir erzählt, im Krieg war es so, dass dann einfach ein Jahr, also quasi im Kollektiv wurde das wiederholt.
Das Schuljahr 44, 45 wurde kollektiv wiederholt, wobei es, das hat dann meine spätere Frau, die waren in Wels und da hat die Mutter mit ihnen gelernt und dann konnte man eine ganz leichte Prüfung machen in die nächste Klasse.
Und ich kann mir das für jetzt auch vorstellen.
Ja, eigentlich. Das war also für, wir wussten das gar nicht, bei uns in Kursen.
Da ist hat man es nicht angeboten.
Der ganze Pulk ist halt dann nochmal ein Jahr länger gesessen. Ja. Aber wir waren keine verlorene Generation.
Nein, das hat ihnen nicht geschadet. Ganz bestimmt nicht. Aber die Schule war damals bestimmt anders, als sie heute ist. Das ist eh logisch, das ist einfach eine Entwicklung der Zeit. Und die Einstellung zu vielen Dingen hat sich natürlich auch verändert. Es gibt einfach noch so ein paar Geschichten, die ich da noch von Ihnen gerne hören möchte, die ich auch gelesen habe. Zum Beispiel die Geschichte mit den Krampussen. Das fand ich so spannend, dass sie eigentlich schon Angst hatten. Sie wurden einfach geschlagen in der Schule, glaube ich. Da ist der Krampus reinkommen, der Lehrer zugeschaut, wie sie geschlagen wurden.
Ja, es war so, es sind also zwei... Am Vormittag zwei Krampusse in die Klasse hereingekommen, in jeder Hand eine Rute. Und einer von uns ist aufgesprungen und wollte diese Krampusse bekämpfen. Der hat ein paar Watschen gekriegt, dass er in die Gegend geflogen ist.
Wahnsinn.
Und dann sind die durch die Bank reingelaufen mit den Dingen, mit ihren Ruten und haben so lange auf uns eingedroschen, bis sie nur mehr Rutenstummeln in der Hand gehabt haben.
Wahnsinn.
Der Lehrer ist vorhin gesessen beim Pult und das war's.
Ja.
Und wir haben den Krampussen Rache geschworen. Ne? Und wir werden am Abend werden wir die Krampusse verhauen. Ne? Und haben uns dann zu Hause ausgestopft mit Polster und weiß der Teufel was alles. Und Stöcke haben wir auch mitgehabt. Und sind dann, wie es dämmerig geworden ist, Krampusse hauen gegangen. Ne? Und das war also sehr, sehr schaurig. Dieses Gäusern ist ein sehr breites Tal. Und da sind lauter so Weiler, die auf die Berge hinaufgebaut sind. Und da hat man gehört, diese Krampusse sind immer in Gruppen gekommen. Und die haben auf Kuhhörnern, also Boxhörnern, haben wir gesagt dazu, geblasen. Das war schaurig. Ja? Und da hat man so gehört, wie die näher kommen. Und dann haben sie eine furchtbare Eigenschaft gehabt. Die haben ihre Ketten so über den Boden, so 10 Zentimeter über dem Boden so
schnalzen lassen.
Da hat es also jede Menge Knöchelverletzungen gegeben.
Gott, ja.
Und wie wir die ersten Ketten gehört haben,
waren's weg.
Mussten wir dringend nach Hause.
Das Weite suchen.
Dringend nach Hause.
Ne? Aber dieser Brauch mit den Krampusen gibt es tatsächlich immer noch. Also ich habe eine Studienkollegin gehabt, die hat mir erzählt, in Salzburg hat sie sich gefurchten, wenn die Krampusse herumgrenzen, weil die haben es geschlagen.
Also nur die Krampusse heute in Salzburg oder diese
Perchten,
die haben alle eine Nummer am Hintern.
Ah,
also das heißt,
wegen der Anzeige, dass man es anzeigen kann. Dann.
Wirklich. Und ich habe sie also erlebt in Salzburg, oben am Mönchsberg, wie die hinaufgekommen sind und wann die dann so voll ausgeströmt sind, die sind schreckend erregend. Ja? Mhm. Obwohl es also von 14-, 15-Jährigen bis 30-Jährigen hinaufgeht. Ne? Also das ist schon was. Oder die Berchten in Ischl, oder?
Ja.
Ischl bzw. Ebensee. Ne?
Ja.
Na, Die können schon. Ne?
Ja. Aber ich meine, solche Sachen, das zu erleben, das ist natürlich, das ist wie eine Mutprobe auch, aber das hat halt auch schon so die Möglichkeit, so jungen Burschen oder auch Mädchen gegeben, so, wie soll ich sagen, Energien abzuarbeiten, ja. und wie soll ich sagen, sich da so ein bisschen zu fürchten, das ist jetzt nicht immer was Schlimmes. Ja. Und wir haben auch darüber geredet, dass man früher in der Schule, und das war bei mir auch noch in der Schule, also da wurde gerauft. Also da haben sich die Burschen in der Pause, ich bin in eine Sporthauptschule gegangen, habe erst später ins Gymnasium gewechselt, aber sowohl da als auch dort haben sie sich geschlagen, haben sie in der Pause gerauft und Blödsinn gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt natürlich war es nervig und die Lehrer haben geschimpft, aber es ist einfach, das gehört dazu, wie die Löwenkinder miteinander raufen, raufen halt auch die Schüler untereinander. Das ist abgedreht, abgestellt, das darf nicht, das und ist natürlich vernünftig.
Meine Psychologin sagt, und das ist furchtbar für die Kinder, das fehlt ihnen.
Ja.
Nicht, dass sie es jetzt nicht wissen, sondern es fehlt ihnen in der Entwicklung. Mhm.
Ja, wobei jetzt ist die Aggressivität eben so anders. Die Kinder sehen so viele schiere Videos auf YouTube, im Internet. Überall gibt's Filme, ganz schiere Spiele mit Schießen und so weiter. Das heißt, die Kinder können wahrscheinlich dann, das ist tatsächlich dann gefährlich, weil sie nicht mehr unterscheiden können, was geht und was geht nicht so richtig. Wie früher kämpfen, das gibt's ja, glaube ich, nicht mehr wirklich.
Nein, angeblich nicht. Ne? Ich bin ganz überrascht. Ich habe auch gefragt, ne? Wird eigentlich bei euch noch gerauft, geschlagen wird?
Ja. Aber es ist was anderes.
Ja, aber nicht geraufen.
Einmal hinschlagen ist feig, aber raufen ist natürlich so was anderes.
Du warst sehr überrascht, ich habe das nicht drüber nachgedacht gehabt, nicht? Aber dass sich sowas so ändert. Nicht?
Wissen Sie noch, wie der Turnunterricht war in der Schule?
Der Turnunterricht war, wir haben einen Turnsaal gehabt und natürlich von der NS-Zeit her sehr sportlich und dann später auch. Nicht? Also, das Übliche.
Aber Sie durften sich bewegen, oder musste man auch oft minutenlang stillstehen, bis endlich einmal der Ball geschossen werden durfte, oder ist das...
Nein. Also wir waren permanent beschäftigt. Mhm, ne? Eine Gruppe musste Stangen klettern, die zweite auf die Seile hinauf, die dritte auf einer Bank balancieren und so weiter.
Ja.
Oder über den Kasten springen, solche Sachen. Nicht? Also
Na, weil da auch eine Rückentwicklung stattgefunden hat, dass die Kinder ja teilweise die Taue nicht draufklettern können, keine Purzelbäume mehr können und so weiter. Also das ist schon auch leider
Salto, und wir haben dann sogar also in den höheren Schulen Salto vorwärts im Trockenen, und das hat man einfach können müssen. Und dann später ich war also ein berühmter Nichtschwimmer, habe aber die ganze Sprungschule mitgemacht im Bad. Also die ganzen Salti, und das Schrecklichste war, wenn man mit den Zehen am Sprungbrett war und nach vorne einen Kopfsprung machen musste.
Ja.
Da fahren sie also so knapp am Sprungbrett vorbei, ohne dass sie sich den Schädel auseinanderholen.
Ja, Wahnsinn.
Und es war für mich, ich konnte gut tauchen. Nicht? Also ich konnte alles unten vom Boden vom Bad heraufholen, da konnte ich auch sitzen bleiben, was die Kollegen nicht konnten. Nicht? Die sind nicht runtergekommen. Ich bin halt dann auch hingetaucht, zum Stuhl und hinaufgegangen. Mhm. Und Dir lerne noch schwimmen. Und ich bin halt immer so 5 cm unter der Wasseroberfläche geschwommen. Das heißt, ich bin
getaucht.
Nein, sagt er, das geht nicht. Ich habe Schwimmen erst im Meer gelernt.
Aha, ja, durch Salz, durch den Auftrieb. Durch
Salz, durch Auftrieb. Da habe ich dann schwimmen gelernt.
Ja, später aber doch. Ist ja egal. Sie haben auch, glaube ich, Ihre Mutter ziemlich, wie soll ich sagen, immer wieder auch schwer beschäftigt, sowohl Sie als auch der Bruder oder auch die Schwester. Wie Ihre Mutter schwanger war mit dem Bruder, gab es einen Vorfall mit der Tochter am damals noch vermeintlichen Superklo, nämlich dem Plumpsklo.
Richtig, ja.
Da ist tatsächlich die kleine Tochter, was
ist
da
war
passiert?
Damals, also das war... Er ist auf die Welt gekommen, 41, und die Hanna war 35er Jahrgang, also war sie 35, war 6 Jahre. Mhm. Eine sehr gute Turnerin, winziges Mädchen, und es war Sommer und wir waren in Gäusern auf Besuch damals, und sie ist ewig nicht vom Klo gekommen, hat meine Mutter gesagt, geh nachschauen. Und dann bin ich gegangen, sage ich, Hanna, ich komme gleich, hat sie gesagt. Ne? 5 Minuten später ist sie heulend dahergekommen, braun vom Nabel abwärts. Ja, um Gottes Willen war es. Ne? Sie hat also den Klodeckel draufgelegt aufs Klo und wollte wissen, ob er gut drauf sitzt. Mhm. Und hat sich draufgestellt und er ist nicht gut drauf gesessen, hat sich umgedreht und sie ist hinuntergestürzt. Gott sei Dank war das Klo bis oben voll.
Ja.
Wenn das 1,5 Meter tiefer gewesen wäre, wäre es tot gewesen. Mhm. So ist sie eingesunken, hat sich noch mit den
festhalten können
und war so sportlich, so toll,
dass sie, muss sich vorstellen,
dass sie, das hat ja alles gezogen, das hat sie nicht auslassen. Ne? Konnte sich herausarbeiten aus dem Klo und ist gekommen in den Garten und da war es abgespritzt.
Ja, grauslich. Ja, aber also, so ein Glück im Unglück, weil sowas kann fatal enden.
Naja, wir haben in der weiteren Verwandtschaft sind 2 Kinder in Abständen tot gewesen.
Ja, ja, das kommt immer noch vor, bei Bauernhöfen und so weiter. Ja,
reingefallen, rausgezogen, tot gewesen.
Ja, ne? Na, das ist das Gift, die Gase und so weiter.
Ja. Und dann ist ja auf den 2 Wochen später sind wir heimgefahren nach Mödling und sind...
Mit der Straßenbahn, glaube
ich. Vorher
mit dem Zug. Genau, dann ist sie rausgefahren.
Sind mit dem Zug gefahren nach Vöcklabruck und sie ist mit dem Rücken an der Waggontür gelehnt und über eine Weiche ist die Waggontür aufgekommen und die Hanna ist rausgeflogen. Meine Mutter, damals hochschwanger, ist ja nach, hat sie erwischt, hat sie heraufgezogen, hat sie oben auslassen, ist nochmal rausgeflogen, hat sie sie erwischt und aufgezogen.
Ja.
Eine Bekannte war mit, die hat einen Lachkrampf gekriegt, die konnte nicht helfen, die war so aufgeregt. Die
war im Schock, hat sie deswegen gelacht.
Und am selben Abend eine Notbremsung in der Straßenbahn und wir sind alle auf meine Mutter draufgeflogen, die hochschwanger war.
Ja, Wahnsinn. Und nichts passiert.
Nein,
wirklich ganz.
Also das war
so ein Glück,
meine Schwester.
Aber ihre Mutter hat viel ausgehalten.
Ja.
Und der Joachim im Bauch dann auch. Darum ist er vielleicht auch so abgehärtet gewesen
bei den
einzelnen Dingen. Ja, ja. Und sie selber hat noch einen schweren Unfall. Da ging es ums Äpfelglauben mit Freunden und sie sind zwischen dem Traktor und dem Anhänger gegangen, um die Äpfel entgegenzunehmen.
Ja, um meinen Anteil zu kriegen.
Ja.
Es war so, das war dann unten in Schön Gymnasium und da war also... Da hat also mein späterer Schwiegervater, das wusste ich damals nicht, dass das mein Schwiegervater wird, der hat also das Internat nach dem Krieg wieder aufgebaut, das von den Russen zerstört war, und war dort also der Chef. Und wir waren ein paar Tage dort, und das war also kein Jahr vorher, war er schon dort, da war so ein provisorisches Heim, aber das war jetzt richtig eine staatliche Ding. Die ganzen Professoren, die ganzen Erzieher waren gleichzeitig Professoren im Gymnasium und eine ganz andere Arbeit, nicht, also zu denken. Und da ist er reingekommen in den Studiersaal, hat gesagt, ich brauche ein paar Buben, die mit dem Traktor mitfahren, Holzladen in Mariasdorf. Ne? Na, die paar Buben waren sofort da. Und wir sind also mit dem Traktor am Anhänger nach Enzersdorf gefahren, haben dort das Holz aufgeladen, einen Riesenberg, und dann sind wir wieder tak heim. Wir sind alle oben am Holz gesessen. Und dann waren da eine ganz große Steigung und da waren die Äpfelbäume, das waren wunderschöne Äpfel. Und das war ja noch, also das ist gewesen praktisch 48, Herbst 48. Und da sind wir schnell runtergesprungen und ich habe die Äpfel, die Bäume gebeutelt und die anderen haben zusammengeklappt, alles wieder rauf am Traktor und ich habe keine Äpfel gehabt.
Mhm.
Und bin zwischen Traktor und Anhänger gegangen und habe mit denen oben verhandelt, dass wir Äpfel geben.
Mhm.
Und da hat das eine Rad vom Anhänger, hat mich am linken Fuß gepackt, hat mich nach vorn geschmissen, ist dann abgerutscht, hat mich oberhalb der Nieren, ist mir entlang vom Rückgrat gefahren, hat mir da noch die Haut vom Gesicht heruntergezogen. Gott sei Dank ist er nicht stehen geblieben, sondern erst wie er drüber war. Ich bin dann noch aufgesprungen, bin ein paar Meter zum Straßengraben gelaufen und dann dort zusammengebrochen. Und das, was ich mich dann eben erinnern kann, ich bin dort keine Luft gekriegt, also es war schlimm. Ne? Und das war noch gut 2 Kilometer vom Heimweg. Im Nu war der Heimleiter da, der muss herüber, er war ein Mordsportler, herübergerannt sein. Nach ihm ist der Arzt gekommen mit seinem Auto. Da haben sie mich in ein Privatauto irgendwie reingesteckt und ins Spital gebracht. Und ich habe damals gehabt, also Trümmerbrüche im linken Fuß, die spüre ich heute noch, und Serienbrüche in den Rippen und was nicht, wirklich eine Erschütterung.
Wahnsinn.
Was,
ne?
Und auch das wieder. Das hätte, heute würde ein Heimleiter, der das macht, vor Gericht stehen. Und
warum? Weil er sie ins Auto geparkt hat und weil er nicht
nein,
die Rettung...
Nein, nein, weil er uns geschickt hat, Holz holen.
Ach so.
Ja? Ach. Das hätte nicht sein dürfen.
Ja, ne? Ja, ja.
Aber was war damals? Es ist der Gendarm gekommen, hat ihn befragt, hat den Traktorfahrer befragt, also ein paar Wochen später ist der Bürgermeister geworden und ist dann auch zu mir ins Spital gekommen und mich befragt und damit war die Geschichte erledigt.
Das, was ich auch noch mit also gelesen habe bei der Geschichte, ist, dass sie, in, also sie sind ins Krankenhaus gekommen und sie sind kein einziges, ich weiß nicht wie viele Tage oder Wochen, aber sie sind kein einziges Mal gewaschen worden.
Ich bin nie
worden.
Gewaschen worden. Ich meine, in den Dreck, in den ich eingeliefert worden bin, bin ich gelegen.
Das ist ja arg.
Und dann hat es, es wurde damals behauptet, das war Absicht, habe ich am Abend Abführmittel bekommen. Mhm. Ich konnte also ja praktisch nicht gehen. Sie haben das zwar Ding. Und habe natürlich in der Nacht aufs Klo müssen.
Ja.
Und habe mich also entsetzlich hinaus aufs Klo geplagt, so, ja. Mit den Krücken.
Ja.
Und das war angeblich eine Feindschaft zwischen Tag und Nachtschwester, dass das gemacht worden ist. Also solche Scherze.
Ah, Wahnsinn.
Schon sehr lustig alles.
Ja, ja, einen netten Zimmergenossen hatten sie, einen Ungarn, der so Zahnweh hatte.
Richtig.
Ist einfach kurzerhand der Zahn gerissen worden, oder wie?
Wer ihn Doktor segieren, sagt er. Wer sagen, habe starke Zahnweh. Ne?
Hat er gar nicht Zahnweh gehabt?
Vielleicht schon.
Ach so.
Aber das, jedenfalls hat er es so gesagt. Ne? Und der Doktor ist gekommen und sagt, Doktor, ich habe so Zahnweh. Ne? Herr, anschauen. Aha, Schwester, eine Zange, hat er geschrieben. Ne? Die Schwester ist mit einer Zange gekommen und der hat da rausgerissen. Also da muss schon ein sehr schlechter Zahn drinnen gewesen sein.
Ja,
ne?
Ja.
Aber der hat gejammert und geschrieben. Ne? Und wir haben so lachen müssen. Und
das hat ihnen zu weh getan. Ja, Wahnsinn. Na. So viele Geschichten, das ist also ja ein Wahnsinn. Ja.
Kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen.
Na eben, nein, aber das
damals,
geht nicht
damals
mehr.
Damals war es halt so. Ne?
Ja, ja, damals war es so und es war auch nicht anders möglich.
Ja, ja.
Und sie sind auch groß und stark geworden. Ne? Das hat ihnen nicht geschadet. Also wirklich spannende Geschichten. Wollen wir noch zu guter Letzt zur Jetztzeit noch einmal zurückkommen? Kurz habe ich Sie schon gefragt, weil es ja in unserer Politik, ich kann zu wenig, kenne ich mich aus, um da jetzt wirklich politisch zu werden. Das, was mich aber interessiert hat, war, weil Sie das ja hautnah erlebt haben, damals, beginnender Zweiter Weltkrieg. Und jetzt sind immer wieder so Politiker auch am Werken gewesen und sind noch da natürlich am Werk, wo Sie schon gesagt haben, Sie sehen schon Parallelen, wo Sie sich fürchten, wo Sie sagen, das ist schon, geht in die Richtung.
Ja, ich muss sagen, ich fürchte mich sehr. Und zwar ist es für mich die Auferstehung der 30er Jahre, was wir heute erleben.
Mhm.
Und das ist nicht nur in Österreich, sondern das haben wir eigentlich auf der ganzen Welt.
Mhm.
Und damals hat es also diesen wirklich entsetzlichen Krieg geführt, der vielleicht heute in der Form nicht mehr möglich ist.
Mhm.
Weil ich glaube, es fürchten sich alle, Atombomben einzusetzen.
Mhm.
Aber ich glaube, wir haben die, überall wird geschimpft, Hass erzeugt, um Stimmen zu kriegen.
Mhm.
Aber das ist nicht nur bei uns so, sondern das ist auch in den anderen Ländern
so. Ja, freilich,
so.
Das gibt es in Frankreich, Deutschland, überall.
Und das war also in den 30er Jahren genau dasselbe.
Mhm.
Der Nationalismus der 30er Jahre, der war in Deutschland natürlich ganz arg, aber er war natürlich in Italien da, er war natürlich in Frankreich da, er war natürlich in England da.
Mhm.
Also das war überall waren sie es. Wir sind die Auserwählten und die anderen sind ein Dreck. Ne?
Mhm.
Und so sind wir ja heute auch. Ne?
Mhm.
Wir können ja nur über die bösen anderen schimpfen.
Mhm. Aber woher glauben Sie, kommt das jetzt so wieder so geballt zurück? Warum lernt man da nicht daraus?
Ich könnte mir vorstellen,
weil es geht uns ja grundsätzlich gut.
Ja, eben, weil es uns gut geht.
Es
gibt keine Dämonen.
Mhm.
Ja? Also das, den Überfluss, den wir heute haben und der ungeheure Reichtum, der weltweit besteht, auch wenn es Millionen gibt, die verhungern. Ja?
Ja.
Aber damals waren es halt mehrere Millionen.
Mhm.
Ne? Aber dieser Reichtum, da gibt es eigentlich nichts, womit man verdienen kann.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist irgendwie die Ursache dafür, dass diese entsetzliche, alles was fremd ist, wird gehasst und so weiter. Also das
kann daher kommen.
Ja, ja. Und das, und also ich werde es nicht mehr erleben, weil ich lebe nur den
Sie werden
Herbst.
Bestimmt 120, 125.
Nein, 120 ist ja auch etwas. 120, habe ich einmal vor Jahrzehnten gehört, ist das biologische Lebensende.
Aha.
Ja, also, und da habe ich eine Schwiegertochter, die Ärztin war im Kaiser-Franz-Josef-Spital, habe ich gesagt, du glaubst du das? Und sagt, ja. Sag ich, warum? Sagt, schau, wie ich Ärztin geworden bin, sind im Spital 60-Jährige gelegen. Mhm. Ein paar 70-Jährige und sonst nichts. 60-Jährige sieht man schon lange nicht mehr im Spital. Mhm. 70-Jährige nicht viel. Das Gros ist 80-Jährige und eine Menge 90-Jährige. Mhm. Und das innerhalb von 15 oder 20 mhm. Jahren. Mhm. Und wenn das so weitergeht,
dann geht es weiter nach oben mit den Jahren.
Dann geht es weiter nach oben. Mhm. Und das ist ja auch das, meine heutige Einstellung, wir werden zu alt. Mhm. Und das hat es, seit es Menschen gibt, eigentlich noch nicht gegeben. Mhm. Natürlich hat es immer wieder mal alte Leute gegeben. Der Karl der Große ist praktisch schon zwei Generationen gelebt. Mhm. Ne? Und andere auch Schriftsteller bei den Römern und so weiter. Aber das waren Einzelpersonen. Mhm. Nur heute, es gibt bei uns die Alterspyramide nicht mehr, sondern wir haben einen Baum. Mhm. Das heißt, unten nichts und nach oben ruf, geht das auseinander. Mhm. Und das ist biologisch gesehen wieder natürlich. Mhm. Und dass auch das wahrscheinlich, und wenn man heute redet über, es muss der Umweltschutz, also wir müssen weg von der Dinge, vom Klimawandel und so weiter. Der Klimawandel hat uns so stinkreich gemacht. Mhm. Ob das begonnen hat mit der Aufklärung, das glaube ich nicht, aber mit Sicherheit hat es angefangen mit James Watt und seiner Dampfmaschine, die in kürzester Zeit dann zur Eisenbahn geführt hat, zum Dampfschiff und so weiter.
Ja, und dann kam der Import, Export und das ist alles auf einmal.
Das ist alles auf einmal. Und damit sind wir reich geworden. Und es gibt heute, das habe ich so empört, das habe ich vor ein paar Monaten mal gehört, dass fabriksneue Kleidung in den Fabriken weggeworfen wird, nachdem es ein halbes Jahr da was gegen sind, weil es nicht mehr verkäuflich ist. Mhm. Und das finde ich so ungeheuerlich. So, und das selber mit Lebensmitteln. Es gibt ja Leute bei uns in Wien, die sich aus Protest aus den Mülltonnen ernähren, was da alles drinnen ist. Und ich muss sagen, wenn mir einmal irgendwo was schlecht wird, da schimpfe ich so mit mir selber, dass es passiert, dass da auf einmal auf einem Joghurt oben ein Ding, oben ein Schimmelfleck ist. Mhm. Das ist so entsetzlich für mich, dass das passieren konnte. Mhm. Und dann geht man und dann sind jede Menge Würstchen und so weiter oder sonst irgendwas. Ablaufdatum. Das Ablaufdatum mache ich ja so, dass mit Sicherheit nichts passiert. Ja? Mhm. Sonst stehe ich schlecht da. Ne? Und dass das über Monate hinaus noch durchaus zu denken ist. Und man braucht ja nur anschauen, riechen.
Nein, man könnte ja selbst testen und dann kann man es sicher noch essen, obwohl es abgelaufen
jede Menge,
ist.
Ne, auf jeden Fall. Ich habe also manchmal Joghurts zu Hause, die sind, weiß nicht immer.
Ja, die können ruhig sogar bis zu 2-3 Wochen überlaufen. Ablaufen und es macht gar nichts.
Die riecht dran, die kostet ein bisschen was in Ordnung.
Ja, und dann kann man es essen.
Ich bin noch nicht gestorben.
Aber was man nicht machen soll, gell, das macht nämlich ihre Generation sehr gerne, dass man von der Marmelade den Schimmel wegkratzt und dann isst man es weiter, weil natürlich. Die Sporen ja trotzdem in der Marmelade sind.
Das darf man nicht. Das sind auch im Joghurt.
Auch, ja, aber wenn der Schimmel sichtbar ist, dann soll man nichts mehr
gehen. Schluss, ne? Aber ansonsten.
Ja. Also. Aber das bedeutet, Sie sind tatsächlich ja eigentlich schon 28 Jahre in Pension.
Ja.
Gell?
Ja.
28 Jahre sind Sie schon in Pension. Das heißt, wenn die Menschen tatsächlich einmal über 100, 120 werden, dann wird die Pensionsphase viel zu lange. Man müsste sich Gedanken machen, dass die Leute länger arbeiten. Was ganz schwierig ist, weil jeder, der ja schon nahe Pension kommt, der will natürlich dann auch in Pension gehen mit seinen 62, 65.
Das ist die Frage, ob es wirklich gern gehen. Also bei uns...
Mein Vater zum Beispiel, der war Buchdrucker, der hat da körperliche, schwere Arbeit geleistet. Das wäre wirklich hart, Krankheit. Wenn der bis 75 hätte gehen müssen, weil das jetzt die Zeit, das wäre nicht gegangen. Manche Berufe gehen nicht.
In Russland ist doch jetzt, da war voriges Jahr oder vor anderthalb Jahren, haben sie das Pensionsalter hinaufgesetzt. Mhm. Und zwar auf 65.
Mhm. Na, ist es bei uns jetzt nicht auch schon bei
65 gesagt, ich weiß immer. Auf 65. Und da war ein Riesending, Riesenaufregung. Mhm. Warum? Das war die Lebenserwartung.
Ach so, na
das,
gut.
Das muss man sich vorstellen.
Wahnsinn,
ne?
Das
und, aber dass man länger... Und es war so bei uns. Meine Frau ist also ein Jahr älter wie ich und hätte natürlich mit 60 ohne weiteres in Pension gehen können. Und hat gesagt, nein, sie wartet auf mich, bis ich in Pension gehen kann. Weil wenn sie jetzt ein Jahr vor mir in Pension geht, baut sie sich ein neues Leben auf und dann bin ich, dann stehe ich nur im Weg herum.
Dabei.
Und ich habe recht gelacht. Ne? Und wir sind wirklich gemeinsam in Pension gegangen, wobei sie es unbedingt halten wollten. Ne? Und dadurch war bei uns also der Pensionsjob nicht da. Aber ich habe also eine Menge Arbeiter gehabt bei mir, die sind in Pension gegangen und haben die erste Auszahlung nicht erlebt.
Wahnsinn.
Sind gestorben. Ja, also. Und ja. zwar war gesund vorher im Betrieb. Ja, das heißt, der Pensionsschock hat die umgebracht.
Ne? Ja, es ist halt manchmal so, dass man durch den Stress und so weiter diese Krankheiten nicht herauskommen lässt, die aber in einem schlummern und es kann dann tatsächlich passieren. Aber es würde ja bedeuten, wenn die Menschen länger arbeiten gehen, dass natürlich, wenn keine Arbeitsplätze da sind, ist ja der Arbeitsmarkt auch entsprechend schwierig. Das heißt, längere Arbeitsphasen würden ja bedeuten, dass dann der Nachwuchs länger warten muss. Es ist irgendwie insgesamt, wird das schwierig.
Das glaube ich eben nicht, denn wie ich angefangen habe, ich bin in die Keramik gegangen und da waren auch Ziegelwerke. Und damals war es so, ein großes, schönes Ziegelwerk hat 300 Beschäftigte gehabt. Wie ich in Pension gegangen bin, war es mit Putzfrau und Betriebsleiter um die 20 Leute. Und damals war es schon so, dass der Erste, der einen Ziegel in die Hand genommen hat, der Maurer auf der Baustelle war. Vorher hat den kein Mensch in der Hand gehabt. Also ein gigantischer Verlust an Schwerarbeit, Schwerstarbeit. Ich kann mich noch erinnern, Schulanfang 1949 in Wien, eine Großbaustelle neben unserer Schule, da wurde die Keller noch mit der Hand ausgegraben. Und dann ist während der ersten Klasse auf einmal ein Ungetüm von einem Zahnradbagger dort gestanden. Und da sind alle gestanden und gesagt, was ist denn das, was macht denn der? Ja? Also da hat sich derart viel geändert, nur ist es bei uns langsam gegangen. Und die Leute sind, also Arbeit war immer genug da, die Leute sind also verschwunden, ohne dass sie verschwunden sind. Das heißt, sie sind...
Ja, die Technologie schreitet voran und Arbeitskräfte werden durch Maschinen ersetzt.
Ja, das ist aber es gibt natürlich immer wieder vollkommen neue Arbeitsfelder.
Felder.
Denken Sie alleine jetzt nur Pflege.
Ja.
Ich weiß nicht, wir brauchen, glaube ich, in 10 Jahren brauchen wir 100.000 zusätzliche Pflegekräfte für die Alten, die längst wegkehren. Und so ist es in vielen, vielen Fällen. Und so wird es auch weiter sein, weil das eine normale Entwicklung ist. Wenn man in diesen Umweltgedanken wirklich hineinsteckt, dann nutzt es nichts, dass ich am Sonntag eine würdige Rede halte, es muss also etwas passieren. Gar nichts. Wir haben jetzt 200 Jahre lang haben wir die Natur kaputt gemacht, sind dadurch wahnsinnig reich geworden und haben, das hat aber nicht umsonst, das hat ungeheure Geldsummen verschlungen. Und wenn man glaubt, dass das jetzt mit schönen Reden und so weiter, dass auf einmal wieder Winter gibt, in denen Schnee liegt oder sonst was, das spürt es nicht. Ja? Das wird Generationen, wenn man es ganz ernst begeht, wird es Generationen dauern und das Geld, das es damals gekostet hat, die Welt kaputt zu machen, wird man hineinstecken müssen, dass sie wieder ganz
so
wieder wird.
Aus, ne?
Aber wenn man will, geht's.
Auf jeden Fall. Naja, der Weg wird ja schon, also es beginnt ja schon. Ja, also es ist auf jeden Fall schon ein großes Umdenken, was man so spürt und mitbekommt, aber es braucht halt wahrscheinlich noch, ja. Auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Sache, mit Ihnen so viel zu plaudern und so viele Geschichten zu erfahren. Und ich finde das so wertvoll, wenn man Menschen kennenlernt, die einfach schon wirklich viel erlebt haben und die auch noch ein Bild von einer damaligen Zeit in sich tragen. Es ist sehr wertvoll, finde ich.
Ich glaube aber, wissen Sie, dass das soweit noch leben welche von uns, ja? Dass Sie das also sehr häufig finden. Man muss nur.
Ja, aber Sie hat das Schicksal zu mir gebracht. Oder Ihr Heißhunger.
Ihr Süßguster. Ja.
Und jetzt haben Sie den Süßguster ein bisschen besser im Griff.
Ja, also im Staun.
Wir mehr essen, gell? Also ich habe Ihnen
Sie haben also, erstens haben wir gesagt, ich muss mehr essen. Und zweitens, ich bin ja furchtbar misstrauisch. Ja? Ich frage mich, ob das nicht
der Placebo-Effekt
geistiges ist, Placebo ist, ja? Dass ich drüber komme. Und wie gesagt, diese Nüsse, am Nachmittag denke ich mir manchmal, mein Gott, jetzt wäre gut. Ja? Und dann esse ich schnell 2, 3 Nüsse.
Und das ist wieder gut.
Ja.
Aber das, was hilft, wenn wir das vielleicht hier auflösen wollen noch, ist, dass ich Ihnen gesagt habe, bei Ihren Menüs, die Sie da bekommen. Meistens brauchen Sie ein Brot dazu, weil Sie nur viele Kartoffelgerichte haben oder das Eiweiß fehlt. Und das ist der Grund,
und das mache ich auch,
warum es Ihnen besser geht und nicht der Placebo. Nein,
ich glaube, Placebo ist wichtig.
Ist sehr wichtig, aber in dem Fall ist es eine physiologische Gegebenheit, die wir da optimiert haben.
Einen Bekannten, der Arzt, also bei uns ist die Familie voll mit Ärzten, und der hat mir gesagt, weißt du, Medikamente sind eine Ware, Und für die muss Propaganda gemacht werden, damit sie verkauft werden. Mhm. Und da hat er gesagt, weißt, wenn ich heute ein Medikament habe und sage, du, probier das. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber schau mal, ob es funktioniert. Brauchen Sie es gar nicht probieren, das funktioniert nicht.
Aber wenn man dran glaubt,
wenn er, wenn er kommt und sagt, du,
das ist super.
Ich bin erschrocken, wie ich das kenne. Ich habe gedacht, das ist für dich gemacht worden. Du, das muss also Wunder wirken. Na, dann wirkt es
Wunder. Ja, sicher. Ja.
Das haben wir auch in der
Glaube
Schule.
Glaube versetzt Berge, ja, gell?
Das haben wir in der Schule schon probiert. Ne? Ja. Oder ich habe durch diese Mangelernährung, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin, immer gute Zahnpflege gemacht, was war regelmäßiger Wurzelbehandlung. Und ich habe permanent irgendwie Zahnweh gehabt. Und dann habe ich das einmal so mit 16, 17 Jahren ausprobiert, habe mich in eine Ecke gesetzt und habe gesagt, mein Gott, ich bin so arm, ich habe so Zahnweh und das muss mir passieren. Und das ist so, in einer Viertelstunde, aber ich glaube, das zerreißt mir den Schädel. Und dann habe ich gesagt, Schluss damit, ich weiß ja genau, dass das nicht ist. Und das ist wieder sehr schnell abgeebbt.
Ja, ja.
Und wir sind dann hergegangen und haben Kalk und Zucker verrieben. Und haben, es hat einmal gegeben, Sie werden, kennen das sicher nicht, also Brieferln mit starken Schmerzmitteln drinnen. Das war so gefaltetes Papier, das Brieferl war dann zum Schluss so groß und da war ein Schmerzmittel drinnen. Und da haben wir also Zucker-Kalk-Mischungen abgefüllt. Und wenn einer, kann ich mich noch gut erinnern, der hat gesagt, vor einer Prüfung, ich habe so Schädel, ich weiß nicht, wie das mit der Prüfung geht. Ich habe gesagt, haben wir was. Aber bitte, nur die Hälfte davon. Das ist sonst gefährlich.
Ne? Aha, ja.
Viertelstunde später schaut es aus, naja, es ist nicht ganz weg, aber es ist kein Vergleich.
Aber wer weiß, vielleicht hat es wirklich geholfen. Ha? Wer weiß.
Ja, Placebo.
Na, aber vielleicht war die Wirkung vom Zucker mit dem Kalk, weißt
du was? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht, nein. Ich glaube, wir könnten uns noch länger unterhalten, aber die Stunde haben wir schon überschritten. Ja. Ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie bei mir waren.
Ja, ich bin so geschwätzig, also das geht dann mal nicht mehr zum Reden.
Das hat gut funktioniert. Vielen Dank und wir werden einander wiedersehen in meiner Praxis. So werden wir da fortsetzen.
Auf das freue ich mich auch schon sehr. Ich danke Ihnen vielmals.
Vielen Dank.